Lieber Herr, öffne du unser Herz durch dein Wort in diesem Gottesdienst. Danke, dass du mitten unter uns bist und das auch tust. Amen. Ja, ganz herzlichen Dank euch für den Psalm 51 eben. Wer sich den nicht auswendig merken kann, der kann es vielleicht über dieses Lied versuchen. Da steckt ja einiges von diesem Psalm mit drin. Wir haben von der Geduld gehört, die wir üben müssen, die wir lernen sollten, auch im Hinblick auf die Wiederkunft unseres Herrn. Aber ich musste eben denken, wie du das gesagt hast, ja, was könnte mir helfen, geduldig zu sein? Es ist vielleicht die Erinnerung daran, wie sehr Gott Geduld mit uns haben muss, wie sehr er auf uns wartet und wie sehr er auch auf uns wartet, wenn wir vor ihm schuldig geworden sind, dass wir zu ihm kommen und Buße tun. Das soll heute das Thema sein, ein Gebet der Buße, Psalm 51 von David, Neuanfang aus Gottes Gnade. Und diese Gnade hat ja auch mit der Geduld Gottes zu tun. Es hat sogar auch was mit unserer Jahreslosung zu tun. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das enthält ja auch das Warten Jesu darauf, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns auf den Weg machen zu ihm. Es geht heute weiter mit unserer Reihe zum Thema Gebet. Was bedeutet uns das Gebet? Was bedeutet das Gebet für unser Gemeindeleben, für mich persönlich? Und was macht auch mein Gebet aus? Das wollen wir in dieser Predigtreihe so Stück für Stück miteinander bedenken. Wir haben ja schon von der Ehrerbietung gehört, die wir Gott entgegenbringen sollen angesichts seiner Größe. Das hat Salomo anlässlich der Tempelanweihung bei seinem Gebet getan. Gebet, ein Ausdruck meiner Hochachtung vor Gott. Und Dietrich hat am Beispiel von Davids Psalm 62 gezeigt, am letzten Sonntag, dass wir Gott in höchster Not unser Herz vor ihm ausschütten können, wenn gewohnte Sicherheiten wegbrechen. Dann können wir uns vertrauensvoll an unseren Herrn wenden. Unerhört, dass ich das darf und nicht unerhört, weil Gott zuhört und mich liebt. Gebet könnte man sagen als Ausdruck meiner Vertrautheit mit Gott. Und heute geht es um ein Element des Gebets, das ein bisschen sperrig klingt in unseren Ohren, eher unangenehm, die Buße. Der Begriff ist erklärungsbedürftig. Buße wird ja gerne als eine Art Wiedergutmachung verstanden oder besser gesagt missverstanden. Wir sagen büßen, wenn wir die Folgen unserer Fehler ausbaden müssen. Und so kann das Verb büßen ja auch tatsächlich gemeint sein. So ist es auch an der einen oder anderen Stelle in der Bibel gemeint, dort aber immer in Bezug auf Gott. Und als Substantiv ist das Wort Buße leider im Verlauf der Kirchengeschichte ein bisschen verkommen. Buße als so eine Art Bußkatalog, als Gegenleistung oder Ableistung von Strafe wegen einer Schuld. Diese Ableistung, dieser Bußkatalog, der wurde früher nicht vom Verkehrsministerium, sondern von der Kirche auferlegt. Aber dieser Bußkatalog in diesem Sinne ist der Bibel eigentlich völlig fremd. Buße tun ist richtig verstanden eine Hinwendung zu Gott in ehrlicher Reue. Und zwar inklusive dem festen Willen, dass ich mich von meiner Schuld abwenden möchte, dass ich das Böse lassen möchte. Und mit der Buße ist deswegen immer auch der innige Wunsch zur Versöhnung mit Gott verbunden. Als Bitte um Entlastung von meiner Schuld mit der ganz sicheren Gewissheit, dass ich es nicht verdient habe, entlastet zu werden. Und damit ist die Buße die wichtigste Voraussetzung, die ich als Sünder selbst mitbringen muss, damit Gott vergibt. Und das halten manche für zu einfach. Deswegen ist das mit dem Bußkatalog so attraktiv. Ja, da habe ich eben eine Strafe für bestimmte Sünden, die kann ich ableisten, habe ich selber was getan und das Ding wieder in Ordnung gebracht. Aber das ist nicht Buße nach biblischem Verständnis. Es ist nicht einfach nur eine Rückzahlung, die ich selber leisten kann, oder eine Strafe, die ich vielleicht zusätzlich ableisten muss. Beides wäre ja nur zur Schadensbegrenzung und vielleicht als ausgleichende Gerechtigkeit zu verstehen, als Genugtuung für die Opfer meiner bösen Tat, wenn ich andere geschädigt habe. Wenn ich der Täter bin, dann ist es damit aber nicht genug. Gerade im Hinblick auf Gott und vor Gott ist es nicht genug, zu versuchen, den angerichteten Schaden irgendwie wieder gut zu machen. Zur Buße gehört, dass ich meine Schuld vor Menschen und vor Gott selbst voll eingestehe und sie wirklich bereue. Und zwar nicht nur, weil ich erwischt worden bin, sondern weil Gottes Gesetz mir sagt, wo ich schuldig geworden bin. Und dann bin ich aus Überzeugung und nicht nur, weil ich dazu verurteilt wurde, auch bereit, sowohl meine gerechte Strafe auf mich zu nehmen, als auch bereit, zurückzuzahlen, was ich zurückgeben kann, sofern ich das überhaupt noch kann. Und an diesem Eingeständnis meiner Unfähigkeit erkenne ich selbst, ob meine Reue und meine Buße echt ist. Ich kann zum Beispiel, ich hoffe, ihr habt das nicht schon mal ausprobiert, aber wenn ihr was geklaut habt, dann reicht es ja nicht, einfach nur zu bereuen und zu sagen, ach, es tut mir ja so leid, dass ich dir deine schöne Uhr geklaut habe, ja, und Herr, vergib mir. Dann heißt es natürlich auch, dass ich sie zurückgeben soll. Das heißt, ich muss nicht nur meine Reue erklären, sondern dann natürlich das, was in meiner Macht steht, auch tun, um den Schaden wieder gut zu machen. Aber was ist denn dann, wenn ich rein überhaupt nichts mehr gut machen kann, wenn durch meine Schuld ein Schaden entstanden ist, der mit keiner Rückzahlung meinerseits behoben werden kann? Wenn wegen uns, wegen mir vielleicht ein Mensch sein Leben verloren hat? Oder wenn ich jemanden seelisch so verletzt habe, dass jeder Versöhnungsversuch meinerseits scheitert, was dann? Vor Gott, dem höchsten Richter, bleibt uns dann ja nur die Buße als verzweifelter Hilferuf um Gnade, und es ist auch ein Anflehen um die Klärung, die nur er bewirken kann, wo wir einfach keine Möglichkeit haben. Ein Hilferuf aus der tiefsten Höhle unserer Schuld zu ihm, das ist Buße. Und nur Gott kann daraufhin dann noch einen Neuanfang und Versöhnung schenken. Und es tut so gut zu wissen, dass Gott das nicht nur will, sondern dass er das auch kann und dass er das durch Jesus Christus ermöglicht hat. Ich gebe zu, dass mir es manchmal schwer fällt, an Gottes Gnade zu glauben. Es fällt mir schwer, dass für manche Verbrecher auch zu wollen. Ich weiß nicht, wie es euch erging, als ihr von dem doppelten Polizistenmord Anfang der letzten Woche gehört habt. Da haben zwei Wilderer eiskalt zwei junge Menschen erschossen, nur weil sie ihre Wilderei vertuschen wollten. Und statt die eine Schuld sich einzugestehen, kommt eine andere, viel schlimmere dazu. Was für ein furchtbares Leid haben sie damit anderen Menschen zugefügt. Und was müssen die betroffenen Familien jetzt gerade durchmachen und die besten Freunde dieser zwei Polizisten? Da ist nicht nur entsetzliche Trauer, da ist auch berechtigte Wut wegen ein paar geklauten Wildschweine oder was auch immer, die da aus dem Wald geschossen haben, mussten zwei Menschen sterben. Wie sinnlos. Und mir fällt es da wirklich erstmal echt schwer, diesen Tätern Gottes Gnade und einen Neuanfang zu wünschen. Aber genau das hat Gott mit uns Menschen als Sündern gemacht und das hat er vor. Und das macht er und das kann er sogar da, wenn wir nicht aus Versehen schuldig wurden, sondern sogar mit voller Absicht bösartig waren. Kann und will Gott solchen Leuten wirklich vergeben, nur für den Fall, dass sie ernste Buße täten? Vielleicht bei diesen zwei Männern, ich weiß es nicht, wenn sie zum Beispiel im Gefängnis zum Glauben finden würden, ich kenne selbst einen, der im Knast Jesus Christus gefunden hat und da eine ganz andere Sicht auch auf seine Schuld und auf seine Rechtfertigungsversuche bekommen hat, wenn sie zum Glauben finden und ihre Tat ernsthaft bereuen und Gott um Vergebung bitten würden. Ja, das könnte Gott tatsächlich. Und so ein Fall war auch David. Der hat ja sogar als gottesfürchtiger Mann, der er ja schon war, mit voller Absicht Böses getan. Und damit hat er eine unheilvolle Lawine losgetreten. Das ist so typisch und so tückisch bei dem, wo wir schuldig werden, dass der ersten Tat ganz oft noch weitere Folgen, weil wir uns vor den Folgen der ersten Tat in Schutz nehmen wollen, selber schützen wollen, kommt noch Schlimmeres dazu, wie bei einer Lawine, die ein Schneeteilchen nach dem anderen mitreißt. Und wie bei einer Lawine, da täuscht auch der äußere Schein über das zerstörerische Chaos im Innern hinweg. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Lawine schon mal gesehen habt aus der Ferne, das sieht ja fast schön aus, ja. Ein wunderschöner, wie so eine Wolke, ja, kommt das da den Berg runter, aber innen drin ist die pure Zerstörung. Und erst am absoluten Tiefpunkt kommt so eine Lawine mit tödlichen Folgen zum Stehen. Bei David schien es so, als könnte er das Böse ganz gut vertuschen und verschleiern. Aber dann kam doch alles ans Licht, genau auch wie bei einer Lawine. Wenn sich der Schneestaub gelegt hat, dann siehst du, was die Lawine angerichtet hat. Und David, der wurde damals zu einem furchtbaren Verbrecher. Er wollte das Ganze auch noch vertuschen, aber dann hat Gott seine Schuld gnadenlos aufgedeckt. David hat in dieser Situation erlebt, dass Gottes Gnade, auch wenn es unvorstellbar scheint, noch größer ist als die größte Schuld. Gott hat seine Buße tatsächlich angenommen und ihm vergeben, auch wenn David die Folgen seiner Schuld durchaus tragen musste. Und dann hat er seine Buße, seine Umkehr zu Gott, vielleicht einige Zeit später noch einmal in Ruhe zu diesem bewegenden Psalm 51 gemacht, zu einem Lied, das allen helfen soll, die zu Gott umkehren, wenn sie Schuld auf sich geladen haben, egal wie schwer. Es ist ein Lied, Psalm 51 ist ein Lied, das zurück zu Gott führt, zurück zu diesem Gott, der in großer Geduld darauf wartet, dass wir als reuige Bekenner zu ihm kommen. Ich lese den Psalm 51, wer eine Bibel dabei hat, kann es mitlesen, hier für die Folie war er zu lang. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, das heißt, nachdem er illegalerweise mit Bathseba geschlafen hatte. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, und wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast, zu Recht zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das haben wir eben gesungen. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Dieser Satz, das bedeutet, dass David merkt, er kann das nicht gut machen, ja, also auch mit Opfern nicht. Aber, und so fährt er fort, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Dann noch ein Wunsch für das ganze Volk. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Nämlich dann, wenn die richtige Einstellung da ist, wenn Buße da ist. Nur dann ist auch das Opfer sinnvoll. Ja, es war wie so eine Lawine der Schuld. Jetzt sollte hier eigentlich noch ein Satz auftauchen, vielleicht könnt ihr kurz hinten drauf tippen. Eine Lawine der Schuld. Der Anlass war ja in der Tat furchtbar. Der Musterkönig David war echt komplett aus dem Ruder gelaufen, gleich in mehrfacher Hinsicht. Und seine Geschichte ist der erschütternde Beweis dafür, dass selbst stärkste Männer und sogar besonders gläubige Männer entsetzlich versagen können. Es ist ein Lehrstück gegen jeden frommen Hochmut. David war ja schließlich nicht nur eine politische, sondern längst auch eine geistliche Größe in Israel, ein Vorbild im Glauben. Psalm 51 war mit Sicherheit nicht sein erster Psalm gewesen. Er hat ja schon andere Loblieder Gottes geschrieben, aber dieser Psalm war vielleicht sein nötigster. Und im Prinzip ist jeder von uns genauso gefährdet, genauso anfällig für schwere Schuld wie David. Wenn nicht mit Taten, dann in Gedanken. Und Jesus sagt klipp und klar, dass die genauso vor Gott aufgedeckt sind. Genauso wie alles, was wir erfolgreich vor Menschen verheimlichen können. Vor Gott können wir es nie. Und da ist mir David eine wichtige Warnung und gleichzeitig auch eine Hilfe zur kritischen Selbsteinschätzung. Wenn nämlich günstige Gelegenheiten kommen, gepaart mit meinem Egoismus, dann noch fehlende Beherrschung und schließlich noch eine ganze Portion Macht und Einfluss, so wie bei David, dann hat der Teufel besonders leichtes Spiel. Da sollte sich niemand zu sicher sein. Wenn ich mich da nicht rechtzeitig von Gottes Geist ausbremsen lasse auf dem Weg zum Bösen und aus der brenzligen Lage flüchte, wie zum Beispiel Josef bei der Frau des Potiphar, dann werde ich wie David in die Falle tappen. Der hatte den Zeitpunkt verpasst und die verhängnisvolle Lawine des Bösen kommt ins Rollen. Genau da, als er sich am sichersten gefühlt hat. Auf dem Höhepunkt seiner Macht passiert es. Endlich war er König über ganz Israel und es lief eigentlich wie am Schnürchen. Vergleichsweise war alles relativ einfach. Selbst der Kampf gegen Israels Feinde war so erfolgreich, in der Regel so erfolgreich, dass es fast schon zur Routine geworden war. Und dann wurde der sonst so starke König zum Verlierer im Kampf mit seinen heimlichen Schwächen. Statt mit seinen Männern gegen die Amoriter zu kämpfen, Lust wandelt David im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Dach von seinem Palast und prompt wird er zum peinlichen Spanner. Da war die schöne halbnackte Bathseba, vielleicht war sie auch ganz nackt, auf dem unterhalb gelegenen Haus mit Flachdach. Und das mag auch schon ein bisschen provozierend gewesen sein. Er hat ja nicht mal ein Fernglas gebraucht, die gab es ja gar nicht. Aber wenn eine schöne Frau den Duschvorhang nicht zuzieht, ist das keine Ausrede für ehebrecherische Augen. David und nicht die Frau ist in so einer Situation für sein Verhalten verantwortlich. Ihm werden nicht nur seine Augen in dieser Situation, sondern dann vor allen Dingen auch seine Macht als König zur Falle. Er lässt die Frau nämlich holen, obwohl man ihn gewarnt hat, dass die verheiratet ist. Und klar steigt er mit ihr dann auch noch gleich ins Bett. Ich finde es unfassbar dreist. Wenn der König wollte, dann konnte eine Bathseba kaum Nein sagen. Mag sein, sie wollte es auch nicht, aber das müsste ich ihr unterstellen. Es geht in dieser ganzen Geschichte nicht um ihre mögliche, sondern es geht um Davids tatsächliche Schuld. Wenn er sie nicht vergewaltigt hat, dann hat er sie zumindest verführt. Und ein paar Wochen geht das dann ganz gut, alle tun so, als sei nichts gewesen, nur irgendwann lässt sich nicht mehr verbergen, Bathseba ist schwanger geworden und sie weiß auch genau von wem. Nicht von ihrem Mann, der an der Front gekämpft hat, sondern vom König Israels. Und sie scheut sich nicht, das dem König auch ausrichten zu lassen. Sie erinnert ihn an seine Verantwortung. Und jetzt hat er hoffentlich nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern er hat damit auch ein richtig dickes Problem. Als Ehebrecher müsste er als König Israels nach Gottes Recht verurteilt werden. Und dann rollt die Lawine seiner Schuld weiter. Sonderurlaub von der Front für den Ehemann, es geht schief. Ja, und er macht noch einige Versuche. Statt sich da endlich selbst anzuklagen und Buße zu tun, befiehlt David auf die hinterlistigste Tour den Auftragsmord an Bathsebas Ehemann Uriah, nachdem andere Tricks alle gescheitert waren. David wird zum Mörder. Und woran man auch oft gar nicht mehr denkt, er wird ja nicht nur an Uriah zum Mörder, sondern müssen ja noch gleich andere Männer mit dran glauben, weil er einen völlig schwachsinnigen Angriffsbefehl erteilt hat, mit dem er nur bewirken wollte, dass dieser Mann auch umkommt, und da waren ihm die anderen noch zusätzlich egal. Seine Macht hatte ihn völlig blind für seine Verantwortung als König, als Ehemann und als Mensch gemacht. Völlig blind in seiner Verantwortung, die er vor Gott hat. Und das ist wahrscheinlich auch das ganz Üble an zu viel Macht. Wenn man alle Möglichkeiten hat, die sich einem bieten, dann hat man auch die Möglichkeit zu schlechten. Das ist das Gefährliche. Man kann sich scheinbar alles erlauben, als König sowieso. Es gibt ja auch heute genug auf der Welt, die das also uns praktisch vor Augen führen. David lässt alle Gewissensbisse an sich abblitzen. Wer kann ihm denn schon an den Kragen? Und dann besitzt er noch die Frechheit, in aller Seelenruhe die Totenklage von Bathseba abzuwarten, um sie danach zu seiner eigenen Frau zu machen. Tiefer konnte Israels König nicht mehr sinken. Der große König wird zum größten Versager und Verbrecher und merkt es nicht einmal. Schachmatt durch Gottes Wort, so könnte man den nächsten Punkt nennen, denn Gott nimmt jetzt die Sache in die Hand und ruft den Propheten Nathan auf den Plan. Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Damit ist der Auslöser des Psalms genannt und gleichzeitig auch der Umkehrpunkt für Davids längst fällige Kehrtwende auf seinem bösen Weg. Erst durch den Propheten Gottes erkennt David endlich seine furchtbare Schuld. Und hier ganz kurz nochmal eine Zwischenbemerkung. Das hat auch die Geduld der Propheten ausgezeichnet, dass sie immer wieder im Namen Gottes gemahnt haben. Und wie lange mussten sie oft warten, bis das Volk gehört hat. Ich weiß nicht, wie oft Gott David hier schon vorher angesprochen hat, durchs Gewissen, durch Bemerkungen seiner Mitarbeiter oder seiner Untergebenen. Er hat es immer weggedrückt und jetzt kommt dieser Prophet und erzählt ihm eine Geschichte. Und diese Geschichte klingt ganz nett mit dem Schäfchen und so weiter, ihr könnt das gerne mal nachlesen. Aber in dieser scheinbar so netten Geschichte ist Gottes Wort scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Gott setzt ihn mit dieser Geschichte schachmatt. Vor dem höchsten Richter ist David auf einmal nicht mehr der große, erfolgreiche König, sondern ein Todeskandidat. Und das muss er sich selbst sprechen, dieses Urteil, als Nathan zu ihm sagt, du bist der Mann. nämlich der, der als König alles reichlich hat und einem einfachen Soldaten das Liebste und dazu noch das Leben nimmt. Wir haben im BU gerade die 10 Gebote durchgesprochen und David hat hier mindestens 4 Gebote gleichzeitig mehrfach missachtet. Ihr könnt gerne mal auf die Suche gehen, welche das waren. Bloß um seine Lust und seine Gier zu befriedigen, um das Ganze anschließend unter den Teppich zu kehren. Davids Buße kommt, wenn man diese ganze Geschichte liest, eigentlich viel zu spät. Aber sie kommt, und zwar als Einsicht eines von Gott und seinem Wort zerbrochenen Mannes. Hier ist es nicht der Teufel, der anklagt, sondern Gott selbst, der höchste Richter, klagt ihn an, völlig zu Recht. Für schöne Lobpreishymnen ist in dem Moment kein Platz mehr. Jetzt ist Geständnis und Buße dran. Und nur wenn diese Buße echt ist, kann ihr je wieder ein Lob Gottes folgen. Buße klingt heute so ein bisschen altbacken, so nach Niederlage, nach unangenehmer Bloßstellung. Und das passt doch nicht zu einem Psalm, denkt man. Das passt doch nicht zu einem erbaulichen Gebet. Da will ich doch was Positives im Gespräch mit Gott erleben. Aber das werde ich auch bei der Buße. Aber weniger als Wohlgefühl, sondern eher als tiefe Scham vor Gott, der dann die Erleichterung folgt, wenn Gott mich freispricht. Aber diese Scham, dieses Eingeständnis, das tut weh. Genau darin setzt aber Gottes reinigende und befreiende Kraft seiner Gnade an. Und deshalb ist Buße unverzichtbar in unserem Gebetsleben. Unverzichtbar für jeden, weil wir alle Sünder sind, jeder auf seine Art. Buße ist ein Begriff, den wir nicht aus unserem christlichen Wortschatz streichen sollten, nur weil er sonst wenig zur Anwendung kommt. Aber wir sollten ihn vielleicht besser erklären. Buße ist auf jeden Fall die bedingungslose Kapitulation vor Gottes Gerechtigkeit. Und sie ist ein Schuldbekenntnis. Dazu gehört, dass ich mir sowohl meiner Stellung vor Gott als auch meiner Verfehlung gegenüber seinem Recht, das er gesetzt hat, dass ich mir dessen bewusst bin. Ich bin ihm und Menschen gegenüber schuldig geworden. Und damit beinhaltet die Buße auch die Bereitschaft, dass ich durch mein Geständnis auch mein Ansehen ruiniere. Das muss ich in Kauf nehmen, das ist auch die Folge meiner Schuld, wenn ich sie Menschen gegenüber begangen habe. Und David riskiert das hier in seinem Psalm. Ein König gesteht bis heute mit diesem Psalm ein, was er für ein Schuft ist und dass er ein schlimmer Sünder ist. Und so muss es sein, wenn Buße wirklich Buße sein soll. Das Ansehen zählt dabei nicht. David gesteht für alle nachlesbar seine Schuld ein und drückt es so aus. Vers 3 folgende: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Mit diesem allein gesündigt haben vor Gott meint er nicht, dass er vor Menschen nicht schuldig geworden wäre, sondern er betont damit den eigentlichen Knackpunkt, dass er ja schuldig wird, weil Gott das Recht gesetzt hat, gegen das er verstoßen hat. Wir wüssten ja gar nicht, was gut und böse ist, wenn Gott uns nicht sein Recht vorgestellt hätte, und demgegenüber ist David verantwortlich. Und Buße heißt hier, dass ich nicht mehr länger selber versuche, mich rechtfertigen zu wollen, sondern dass ich Gott in seinem Urteil über mich Recht geben muss. Und das ganz grundsätzlich. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Auch hier denke ich jetzt nicht, dass David sich wieder neu rausreden will nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür, weil meine Mutter war ja schon Sünderin. Dafür ist er viel zu sehr über sich selbst erschrocken und erschüttert. Er muss aber vielmehr an dieser Stelle eingestehen, dass er nicht nur wegen seiner konkreten Schuld hier, wegen seinem Ehebruch und seinem Morden im Unrecht vor Gott ist, sondern dass er grundsätzlich ein erbarmungswürdiger Sünder ist. Auch als König mit viel Macht ist er ohne Gottes Gnade verloren. Und das krasse Versagen im Umgang mit Bathseba und ihrem Mann, sein Ehebruch und sein Mord, das sind ja nur die Spitze des bösen Eisbergs, der in jedem Menschen steckt. Und so hat es auch Jesus mal ausgedrückt in Markus 7, Verse 20 bis 23, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Ohne Buße und ohne Gnade entgeht hier niemand dem gerechten Urteil Gottes. Das stellt auch Jesus klar. Das ist unser Zustand, von dem wir erlöst werden müssen. Wir brauchen deswegen den Zerbruch und die Vergebung. Wir brauchen den Zerbruch und wir brauchen die herzliche Bitte um Vergebung. Weil du und ich, wir sind nicht besser als David. Auch wenn es schwerfällt zu sagen, aber vor Gott sind wir auch nicht besser als die beiden Wilderer, die die Polizisten erschossen haben. Ich muss da immer schlucken, wenn ich dieses Urteil Gottes über mich selber zur Kenntnis nehme, aber erst dann begreife ich, was seine Gnade heißt. Ich bin nicht deswegen besser, weil ich niemanden vergewaltigt oder umgebracht habe, weil Jesus beweist mir schon anhand meiner Gedanken, wie bitter nötig ich es habe, ihn um Vergebung zu bitten. Und diese Einsicht, die befreit vor der trügerischen und sehr beliebten Selbstüberschätzung, dass wir doch bestimmt besser sind als andere. Ja, zumindest besser als die beiden Wilderer oder zumindest besser als David in dieser Situation. Und dann kommt bei manchen noch der Gedanke auf, ja, habe ich nicht zumindest genug Gutes getan oder zumindest genug Böses gelassen, weshalb Gott schon im Vergleich zu anderen irgendwie mit mir zufrieden sein müsste? Das geht vielen ganz schwer ein, dieses knallharte Urteil Gottes über mich als Sünder, als Schuldiger vor ihm. Nein, Gott ist nicht einfach irgendwie mit uns zufrieden. Das bisschen Gute, was wir auf die Reihe kriegen, das wiegt unsere Schuld eben nicht einfach auf. Und da zerbricht jeder falsche Stolz. Das ist die weise Einsicht, die der Wahrheit Gottes folgt. So schreibt es jetzt David wieder in Vers 8. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Und diese Einsicht lässt David um Vergebung flehen. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Er ist hier sehr bildhaft, sehr poetisch, aber im Kern trifft es das super gut. Die Erkenntnis, dass ich von Natur aus kein Saubermann bin, das gehört unbedingt zur Buße dazu. Es ist das Eingeständnis, dass ich so, wie ich bin, eigentlich nichts in Gottes Gegenwart verloren habe, sondern von ihm verurteilt werden muss. Das Isop-Gewürz, das steht hier für, ja, ich würde mal sagen, für die nötige Desinfektion, ein Gewürz mit heilender, desinfizierender Wirkung. Gott muss diese Desinfektion meiner Seele vornehmen, an mir. Und dazu muss er mich zerbrechen, dazu muss ich zerbrechen, damit ich vor ihn kommen kann, um Vergebung zu bitten. Nur wenn du dir das von Herzen wünschst, dass dir Gott deinen ganzen Schmutz aus deiner Seele wäscht, dann bist du bei ihm richtig, dann bist du bei Jesus richtig. Dann wird er auch dein Gebet der Reue und der Buße ernst nehmen und dann wird er Gnade schenken. David greift das in Vers 19 nochmal auf. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das erwartet Gott, dass wir an dieser Stelle nichts schönreden, sondern dass wir es zulassen, dass er das Kaputte in uns benennt und dass er es in uns zerschlägt. Dem folgt dann der Neuanfang aus Gottes Gnade. Weil Gott das Kaputte in mir ersetzt und durch seinen Geist Neues schafft. Neue Erkenntnis, neue Gedanken, neue Dankbarkeit, neues Lob, neuen Glauben. Meine guten Vorsätze, die schaffen diesen Neuanfang nicht. Die schaffen auch kein reines Herz in mir, sondern das muss Gottes Geist machen. Er allein wird nach der Abkehr vom Bösen auch die Hinwendung zum Guten bei mir bewirken können. Das heißt, dass sich mit der Buße etwas in meiner Gesinnung ändert. Auch das schafft Gott in mir, dass ich nicht wieder in den Dreck fallen will. Du duschst ja auch nicht, um anschließend den Stall auszumisten. Wenn du sauber bist, dann bist du bereit, auf ein schönes Fest zu gehen, aber dann willst du nicht in den Dreck, aus dem du gerade kommst. Mit der ehrlichen Buße wirst du, wie David, merken, dass du nicht nur umgekehrt bist, sondern dich auch wie umgedreht fühlst. Mit der Reinheit kommt wirklich dann auch die Erleichterung, die Reinheit, die Gott mir schenkt, und dann auch die Freude. Sie darf und sie soll der Buße auch folgen, aber wir dürfen da die Reihenfolge nicht vertauschen. Es folgt die Freude an Gottes Gegenwart, in die ich wieder ohne Schuld treten darf. Und dann wird aus meiner Niedergeschlagenheit wegen meiner Schuld die Freude des Begnadigten, dem ein neues Leben geschenkt wurde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Und dann kommt dieser schöne Vers: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Den Schaden, den unsere Schuld bei anderen und auch in unserer eigenen Seele anrichtet, den können wir nur sehr begrenzt wieder gut machen. Vor Gott überhaupt nicht und aus uns selbst heraus schon gar nicht. Das hat David als großer König, der tief gefallen ist, lernen müssen. Er hat Buße lernen müssen. Und darum möchte ich euch ermutigen, seht Buße nicht als etwas Unangenehmes und Lästiges an, sondern tut es in euren Gebeten. Fleht zu Gott, dass er euch eure Schuld vergibt und dann rühmt Gott für seine Gnade, wo ihr nur könnt. Diese Gnade hat selbst dem David, diesem tief gefallenen Sünder, wieder aufgeholfen. Lasst uns wie David mit unserer Buße zu Gott umkehren und lasst uns nichts vertuschen wollen. Sucht auch da, wo ihr aneinander schuldig geworden seid oder wo wir aneinander schuldig geworden sind, das klärende Gespräch. Schuld muss aufgedeckt werden und Gott erinnert uns durch sein Wort da oft sehr deutlich daran. Wenn ihr beim Bibellesen merkt, jetzt hat mich Gott aber erwischt, dann lasst das zu und nehmt es ernst, so wie David Nathans Rede ernst genommen hat, dann ist es seine Liebe, Gottes Liebe und Gerechtigkeit, die dir und mir wieder einen Neuanfang möglich macht. Durch Jesus spricht er uns frei, so ist seine Gnade. Amen.